Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Wir begrüßen euch wieder. Eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Wir haben letztes Mal ja schon in einer trauten Zweierrunde ausnahmsweise mit dem Ewald gesprochen. Hallo Ewald, schön, dass du auch wieder hier an der Bar dabei bist.
Hallo, grüß euch.
Hallo.
Freue mich auch.
Letztes Mal ja, wie gesagt, diese technischen Probleme, weshalb wir nur zu zweit sind und waren. Und deshalb freut es mich jetzt ganz besonders auch, dass es dieses Mal wieder ganz anders ausschaut. Hallo Johannes, du bist wieder mit dabei. Du bist dabei, du bist am
ja,
Start.
Hallo. Hallo auch an dich, Ewald.
Hallo Johannes.
Es freut mich, dass wir jetzt auch in der Aufnahme miteinander sprechen können. Ich habe, ich freue mich auch ganz besonders, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu uns zu kommen. Und ich habe natürlich das Gespräch von letzter Woche schon mal vorgehört. Und es war super interessant. Vielleicht kann ich da gleich eine Frage stellen, nämlich zu dem Thema Fuhrpark. Ihr bringt ja im Prinzip dieses ganze Thema Wasserstoff voran, weil ihr dann auch eure Lieferwägen, eure Lastwagen mit Brennstoffzelle, mit Wasserstoff betreiben wollt.
Ganz genau.
Ganz kurz noch, wir haben starke Hintergrundgeräusche. Ich glaube, es ist beim Ewald. Da war jetzt gerade irgendwie sowas wie Schlüsselklappern und Gespräche im Hintergrund.
Ja, das, ich befinde mich gerade bei uns in der Elektrolyse. Anlage und wie gesagt, wir sind mitten in der Betriebnahme. Ich versuche den Lärmpegel hier unten zu halten, aber das ist von mir gekommen, ja.
Okay, okay, passt. Ist ja ein Live von der Elektrolyseanlage, das ist ja auch sehr positiv. Wir beschäftigen uns nicht nur mit Papierentwürfen, sondern auch mit der richtigen Realität.
Ganz genau.
Genau. Mhm. Aber nochmal zu den LKWs. Wie ist denn da diese Entscheidungsfindung gekommen? Das letzte Mal hast du gesagt, ihr wolltet nicht auf batterieelektrische LKWs gehen, weil man da nur einen Teilaspekt abdecken kann.
Genau.
Und dann eben die Entscheidung, auf Wasserstoff zu gehen. Wobei man ja auch sagen muss, im Prinzip gibt es ja noch gar keine Wasserstoff-LKW oder beziehungsweise nur
schon
im Probebetrieb. Richtig.
Genau. Ja,
was
jetzt, Entschuldige.
Ja? Was hat euch bewogen, da vorne wegzugehen und nicht erst mal zu warten?
Wir haben das sehr intensiv untersucht. Das war damals, wir haben das ja parallel gemacht. Zum Teil, das Projekt hier ist im 1. März 2017 losgegangen bei uns. Und da haben wir aber immer noch untersucht, Batterien versus Wasserstoff. Und das haben wir sehr genau uns angeschaut. Und es ist einfach an dem Umstand gescheitert, dass die Fahrzeuge zu geringe Reichweite, zu stark Abstriche bei der Nutzlast. Und dann eben haben wir eine, ich sage jetzt mal ganz grob, eine Kostenparität gesehen. Ja. Das heißt, für uns war die Entscheidung damals zu sagen, ja gut, das eine kostet sehr viel, das andere kostet auch sehr viel und die rein batterieelektrischen, da können wir mit den Reichweiten und auch vor allem mit den Nutzlasten nicht transportieren, was wir bisher transportieren konnten. Und unser Anliegen war natürlich ganz praktisch, wir wollten unsere Logistik jetzt nicht komplett umkrempeln, ja, und deswegen haben wir gesagt, Entschuldigung, das war jetzt wieder ein Schlüsselgeklapp auf meiner Seite, und deswegen haben wir gesagt, ja, wenn wir unsere Logistik so gut wie möglich beibehalten wollen, dann ist die Brennstoffzelle unsere Lösung, weil ansonsten hätten wir von unseren 33 Rollis, die wir es nennen, das sind die Transportcontainer, mit denen wir unsere Waren rausbringen in die Filialen, da hätten wir einfach vom Gewicht her und einfach nur mit die Hälfte oder zwei Drittel zuladen können. Und dann haben wir das auch untersucht mit Ladestationen, Zwischenladestationen, und das ist ja auch nicht gratis. Also einer unserer Märkte hat eine durchschnittliche Netzanschlusskapazität von 15 kW. Ja? Und wir hätten dann bei jeder Zwischenladestation nochmal mindestens 20 kW zukaufen müssen und Netzanschlussgebühren, Netzverstärkungsmaßnahmen, die da alle mitkommen. Und wir haben dann gesehen, dass das dass Wasserstoff hier eine wesentliche Erleichterung bei der Infrastruktur darstellt, weil die Fahrzeuge, da haben wir eine Infrastruktur, einen Elektrolyseur natürlich, ist ein großer Aufwand, und wir haben eine Tankstelle und das war's dann. Ja, und da brauchen wir keine Zwischenladung, und wir müssen auch keine Infrastruktur in den Filialen vorsehen. Weil bei uns ist der Anspruch ja ein, sag ich jetzt mal, sehr energieaufwendiger, weil wir ja unsere Fahrzeuge alle kühlen müssen. Ja? Ja. Und wenn man das alles dann zusammennimmt, und in Tirol haben wir auch immer noch, ja, wir wissen noch nicht, wie lange das noch sein wird, aber wir haben immer noch Winter, ja, die den Namen verdienen, also das heißt mit Schnee auf der Straße und tiefen Temperaturen. Ja, das ist immer noch so. Ja. Und da muss man nicht nur die Fahrerkabine heizen, sondern das sind auch von den Temperaturen her anspruchsvolle Strecken, die wir da fahren. Und dann haben wir gesehen, wenn wir die Infrastruktur, wenn man das alles mitberechnet und einen gesamthaften Blick auf die Fahrzeuge wirft, dann war für uns zu dem Zeitpunkt, wo wir das entschieden haben, war klar, wir machen das mit Wasserstoff. Das heißt aber nicht, dass es mit Batterien nicht machbar wäre, aber in unserem Fall haben wir ganz klar gesagt, für uns steht schon die Logistik im Vordergrund, die Nutzlast und dass wir unsere Kernaufgabe erfüllen können. Und die können wir, und da haben wir ganz klar gesehen, das geht mit Brennstoffzellenfahrzeugen besser. Mhm. Ja.
Jetzt machen so Brennstoffzellenfahrzeuge aber natürlich nur Spaß, wenn sie dann tatsächlich auch funktionieren, genau, wenn man sie braucht. Mhm. Siehst du das als eine mögliche Herausforderung für die Zukunft an? Weil ich könnte mir ja schon denken, es ist ja so natürlich, dass die Zahl an LKWs, wenn man Österreich insgesamt jetzt anschaut oder wenn man Europa insgesamt anschaut, dann ist natürlich der prozentuelle Anteil von Wasserstoff-LKWs oder von Brennstoffzellen-LKWs aktuell ja noch sehr, sehr niedrig. Das heißt wahrscheinlich auch, dass man da jetzt nicht einfach zu jeder beliebigen Werkstatt fahren kann und sagen kann, ja, jetzt tut meine Brennstoffzelle gerade, ich schaue dir das mal an.
Genau. Deswegen haben wir ja da gleich gesagt, nicht volle rein, und wir haben in unserem Spin-off, das wir schon gegründet haben, in der Partnerschaft mit Hyson, haben wir gesagt, wir übernehmen hier den After-Sales-Service, wir bauen das auf, ja, weil das gibt es noch nicht. Und wir haben jetzt hier bereits einen Servicepartner, und hier bei uns in Innsbruck, in der Umgebung von Innsbruck, wird also die erste Servicestation für Brennstoffzellenfahrzeuge entstehen, weil wir ganz genau gewusst haben, wenn die Fahrzeuge nicht auf der Straße bleiben können, dann ist es eine Fehlinvestition, und also haben wir auch hier wieder die Dinge selbst in die Hand genommen und bauen jetzt diese After-Sales-Infrastruktur auf, die notwendig ist, die dann auch natürlich anderen zur Verfügung steht, und das ist also unser gesamthafter Beitrag zur Entwicklung dieser Technologie. Und vielleicht noch auf deine Frage von vorhin, es ist ja so, wir brauchen natürlich ein Proof of Concept, wenn man so will, ja. Und selbst wenn die bestehenden Brennstoffzellen Schwerfahrzeuge in Europa im Promillebereich zu messen sind, so brauchen wir dann doch nur zu unseren Nachbarn in die Schweiz schauen. Und dann sehen wir, dass da jetzt seit über einem Jahr circa 50 jetzt nicht die ganz großen Dreiachser, aber es sind jetzt die kleinen, die fahren da. Ja? Und, ja. Und wenn man nach Südkorea schaut, dann sieht man, die Leute von Hyundai, die machen das nicht erst seit gestern, aber auch in Singapur, die Leute von Hyson, die Brennstoffzellen für unsere Hyson-LKWs bauen, die arbeiten auch schon seit den Ende der 90er Jahre da dran. Und deswegen der Proof of Concept, also ob das konzeptionell geht, das sind wir schon drüber. Ja? Ob die Fahrzeuge dann im Einzelnen, die werden Kinderkrankheiten haben, ganz klar. Ja, und das ist aber auch bei der Elektrolyse so, und das ist bei dem Wasserstoffbetankungssystem genau dasselbe. Und aber es ist ja ganz klar, wenn jeder wartet, bis die Kinderkrankheiten draußen sind, wer soll dann die Kinderkrankheiten ausmerzen? Ja, also das wird dann nicht gehen. Ja. Und wir haben gesagt, wir setzen uns da drauf, weil wichtig ist im Endeffekt die Dekarbonisierung. Und das ist ja der Grund, warum wir diese Übung machen. Ja? Ja. Und Und deswegen haben wir gesagt, okay, es ist Zeit, es ist hoch an der Zeit. Und gerade eben, ihr habt es gestern mitbekommen wahrscheinlich, der IPPC hat ihren 6. Amendment-Bericht veröffentlicht. Und ja, was geht da aus diesen 3.500 Seiten hervor? Das Fenster für sinnvolle Dekarbonisierungsaktivitäten schließt sich. Ja? Und das gibt uns einfach allen recht, jeder von uns muss da was tun. Ja? Und wir sagen, konzeptionell geht das, wir sehen das, ja? Wir sehen das in Kalifornien im Nutzfahrzeugbereich, auch in Asien. Wir sehen jetzt, dass die Olympischen Winterspiele in Beijing, da haben sie über 500 Busse im Einsatz gehabt. Ja? Ich habe jetzt gerade gesehen in China, die erste Flotte von, glaube ich, 40 Betonmischmaschinen auf Brennstoffzellenbasis ist unterwegs. Ja? Und dann sage ich, okay, mehr als das kriegen wir nicht, ja, als Versicherung. Und das ist uns Versicherung genug gewesen und deswegen stehen wir jetzt halt hier ein paar Tage kurz vor der Inbetriebnahme unserer Elektrolyse. Ja.
Das ist ja super interessant, dass quasi jetzt M-Preis sich erweitert von der Supermarktkette zum, ja, wie soll man sagen, LKW-Wartungsunternehmen.
Ja, deswegen ist ja auch ein Spin-off. Ja, also ja, das ist jetzt nicht im Kernprozess unseres Unternehmens, genau. Ja. Also, das ist ja genau. Ja.
Also, aber es ist ja trotzdem faszinierend, was für neue Möglichkeiten sich da ergeben. Siehst du das dann auch als Beispiel an für andere Mittelständler, dass sie ja, ganz quasi denen solche Möglichkeiten eröffnen?
Genau, das ist ja das, was wir sagen. Das ist ja kein Hexenwerk. Ja? Elektrolyse gibt es seit den, also großtechnische Elektrolyse gibt es seit den 50er Jahren. Ja? 1950 sind die ersten Megawatt-Elektrolyseure gebaut worden. Das ist eben kein Hexenwerk. Das ist nicht wie Mission Mars oder Multiplanetary Species oder whatever. Ja? sondern das kann man kaufen. Ja? Jetzt immer noch im kleinen Maßstab, aber diese Anlagen, in ganz Europa gibt es, ich weiß nicht, 6, 7 ernstzunehmende Elektrolysehersteller, die seit mehr oder weniger langer Zeit an dem arbeiten und, ja. Und da auch wiederum systemische Überlegungen führen dazu, dass man, ganz einfach, ja, wenn man sagen, Wasserstoff, ja, Wasserstoff hat Vor- und Nachteile. Einer der Nachteile ist der niedrige volumetrische Energiegehalt. Ja, das bedeutet einfach, das Gas muss man extrem zusammendrücken, damit man verwertbare Energie daraus bekommt. Ja, und das bedeutet im Umkehrschluss, Wasserstoffgas zu transportieren, ist schwierig, oder ist nicht schwierig eigentlich, sondern es ist kostenmäßig, ist es ungünstig, sage ich jetzt einmal. Und deswegen, die nächste Überlegung, Strom ist viel günstiger, ja, zu transportieren. Daraus folgert dann, dass es gerade für einen Markthochlauf Chancen gibt für kleine und mittlere Installationen, die sagen, okay, ich produziere den Wasserstoff dort, wo er gebraucht wird, ja, du in einer Rohrleitung, in einem Pufferspeicher, und das ist dann eine gute Lösung, weil wir können nicht von 5 Megawatt auf 500 springen, das sieht man jetzt auch bei den großen Stahlherstellern, die wollen alle zuerst einmal ein Proof of Concept für 10 Megawatt, bevor sie 500 kaufen. Ja, das ist auch logisch. Und deswegen ist ja die Marktentwicklung, die wird ja von kleineren Anlagen, die technologisch und auch vom Investment her überschaubarer sind, wird das getrieben. Und wenn so eine kleine bzw. mittlere Anlage wie unsere, die 1300 Kilo Wasserstoff am Tag in Volllast produzieren kann, die dient dann als Proof of Concept, als Forschungsobjekt, um darauf aufbauend dann eben das Investitionsvolumen und die Megawatts zu erhöhen. Und wenn ich das jetzt dann kombiniere mit dem eingangs erwähnten Argument, dass es viel besser ist, den Strom dorthin zu produzieren, wo dann der Wasserstoff produziert wird, der vor Ort verbraucht wird, ja, dann ergibt sich ganz klar ein Dekarbonisierungspfad, der für Mittelständler geeignet ist, wo ich sage, ich mache hier lokal für meinen Energiebedarf, für meine industrielle Prozesswärme, wenn es die ökonomischen Rahmenbedingungen erlauben, und auch für meine Dekarbonisierung im Schwerverkehr, mache ich hier lokal Wasserstoff. Ja. und nehmen den Strom aus dem Netz. Und weil das ist ja auch einer der Gründe, warum wir hier als Captive Fleet Betreiber, also als eine Flotte, die jeden Tag wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehrt, wo sich das eignet, weil da kann ich nämlich eine ganze Flotte mit der gleichen Infrastruktur bedienen. Da habe ich nicht so wie jetzt an den deutschen Autobahn-Tankstellen oder an den deutschen H2-Tankstellen, wo ich sage, okay, wir haben zwar in Deutschland jetzt, ich weiß nicht wie viele, über 100, aber halt die Auslastung ist nicht da. Ja? Und da ist es viel besser, hier diese Lösung, die wir gemacht haben, ins Auge zu fassen und sagen, ja, bitte, jeder kann für sich selber dezentral Wasserstoff erzeugen und das ist kein Hexenwerk. Ja.
Ja. Jetzt hattest du auch erwähnt, es wäre auch ein Konzept, was durchaus auf andere Mittelständler auch übertragbar wäre. Und es ist ja auch tatsächlich so, ihr seid in Österreich ja sozusagen beste Gesellschaft, wenn man das mal so sagen kann. Es gibt ja auch diese Gruppe, die sich da nennt H2 Mobility Austria, wo ja unter anderem auch Mittelständler dabei sind, sind auch größere Spieler dabei, genau. Also da sind dann auch halt OMV und Verbund, mhm. Die Post, die Rewe Group und so weiter dabei, aber auch Mittelständler. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass ihr die Aktivitäten auch dieser Gruppe ja sehr, sehr genau verfolgt und da ja sicher auch Berührungspunkte.
Genau, also das ist eine weitere Initiative, um die wir sehr froh sind. Also wir brauchen viele Initiativen, auch private, damit auch die richtigen Impulse an die Regierung herangetragen werden, um entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Und wir werden auch uns mit dieser Gruppe H2 Mobility Austria verbinden, weil unsere Ziele sind ident mit den Zielen dieser Gruppe und wir arbeiten ja auch inhaltlich bereits mit einigen der Partner, die jetzt schon Partner sind aus der Gruppe zusammen, sehr intensiv, gerade eben im Lkw-Bereich. Und das bedeutet, wie eben gesagt habe, wir sind im Moment gerade dabei, unsere Elektrolyse in Betrieb zu nehmen. Da ist all hands on deck, sage ich jetzt. Und das muss jetzt gerade noch zwei, drei Wochen warten. Und da werden wir dann auch hier sichtbar und unsere Stimme da mit in diese Anstrengung mit hineinlegen.
Es bildet sich ja dann um euch herum ja ein richtiges Ökosystem. Hast du, glaube ich, im letzten Gespräch auch gesagt, genau. Es ist nicht nur M-Preis, die Wasserstoff-LKWs haben und die Wasserstoff erzeugen, Wasserstoff nutzen, sondern es gibt jetzt auch einige Firmen, die dann eurem Beispiel folgen aus der Region und die ihr dann auch mit Wasserstoff beliefert. Ist es dann richtig so eine Grassroots-Bewegung im Prinzip, dass von Boden heraus kommen die ganzen Firmen und sagen, oh, das ist was für mich, da kann ich mitmachen, da sehe ich Potenzial, das ihr dann im Prinzip getriggert habt?
Ja, also das ist so, also ob das jetzt eine Grassroots-Bewegung ist, aber ich weiß schon, was du meinst und ich glaube, das kann man schon mit Ja beantworten. Es gibt jetzt zwei Projekte, die da schon entschieden sind und die gebaut werden. Das ist das Power2X in der Nähe von Kufstein von der DIVAG und das ist die Schmalspurbahn, die Zillertaler Verkehrsbetriebe, die hier ihre Bahn mit Brennstoffzellen betreiben wollen und das werden auch logischerweise Wasserstofferzeugungsprojekte sein und was wir hier anstreben ist genau das, nämlich ein Ökosystem zu schaffen, wo man, und da geht es nicht nur so sehr, nicht nur darum, dass wir die Zillertalbahn oder auch die Tankstelle, die DIVAG hier an der Interautobahn errichten will, beliefern, sondern es geht auch darum, dass wenn wir keinen Wasserstoff haben, dass sie uns beliefern können und das ist ja ein wichtiger Punkt, weil alle Anwendungsfälle müssen sich ja dann an der Verfügbarkeit messen und wenn wir jetzt bei den Fahrzeugen bleiben, dann ist das so, dass wenn unsere Flotte jetzt keinen Wasserstoff hätte, das wäre ganz übel, das haben wir letzte Woche auch schon besprochen und um sicherzustellen, dass dann andere Erzeuger hier sind, die diesen Wasserstoff on short notice auch uns liefern können, ja? um damit dann ein belastbares Energiesystem, erneuerbares, CO2-freies Energiesystem aufzubauen und die Verfügbarkeit von Dieselkraftstoff dann irgendwann zu erreichen. Weil de facto ist ja so, Dieselkraftstoff ist, da spricht niemand über Verfügbarkeit, weil der halt einfach dermaßen verfügbar ist, dass es kein Problem ist. Ja, aber das ist ja beim Wasserstoff nicht so. Und um jetzt sozusagen erfolgreich sein zu können, das heißt den Business Case ganz am Ende bedienen zu können, müssen wir auch über Verfügbarkeit sprechen. Es kann nicht sein, dass wenn wir hier 10 oder 20 Fahrzeuge in Betrieb haben, dass die dann stillstehen, weil der Elektrolyseur nicht funktioniert. Ja, da haben unsere Projektpartner, Defense Systems und unser Tiroler Meinungsbildungsprozess haben da eben schon sehr früh dazu beigetragen, dass wir andere inspirieren konnten, zumindest zum Teil mit inspiriert. Das darf ich, glaube ich, schon in Anspruch nehmen. Und aus dem heraus sind eben diese anderen beiden Projekte, die jetzt sehr konkret sind. Es gibt auch andere bereits, die dekarbonisieren wollen, vor allem im Schwerverkehrsbereich. Aber diese beiden Erzeugungsprojekte, die sind in Tirol angesiedelt und das ist der Kern der Wasserstoffwirtschaft, hoffen wir, die sich abzeichnet in Tirol. Und wir hoffen natürlich auch, dass das nicht nur in Tirol weitergeht, sondern in Deutschland, in Norditalien und in Österreich, halt in dem Einflussbereich, in dem Einzugsbereich, in dem wir tätig sind, ja, wo wir wirken.
Vielleicht so als Abschluss noch so ein Blick in die Zukunft. Wie groß sollte aus deiner Sicht denn so ein Ökosystem, wie wir es gerade beschrieben haben oder wie du es gerade beschrieben hast, in Zukunft sein? Weil du hast ja auch den Vergleich mit Diesel angestellt, wo das ja ganz anders läuft. Man erzeugt ja seinen Diesel jetzt nicht selber in Tirol und verteilt den an die Zillertalbahn und an euch, sondern es ist ja eigentlich so, die konventionellen Kraftstoffe werden ja in einem sehr, sehr großen Maßstab sehr zentral erzeugt und dann verteilt. Ja, glaubst du, es wird mit Wasserstoff auch in diese ganz, ganz große Richtung gehen? Oder wird sich aus deiner Sicht so, ja, vielleicht ein Netzwerk von so einzelnen Erzeugungs- und Verbrauchsökosystemen, wie wir es gerade beschrieben haben, vielleicht auch in Zukunft erhalten, vielleicht jetzt nicht nur auf Tirol beschränkt, aber was weiß ich, vielleicht Bayern und Tirol und Südtirol oder sowas.
Na, ich glaube schon, dass das wird für die nächsten Jahre der begleitende Entwicklungspfad sein, wo am meisten Aktivität sich entfalten wird. Das ist meine Meinung. Mhm. Ja, weil wir haben diese physikalischen Eigenschaften von Wasserstoff als sekundärem Energievektor, die sind nun mal so. Und es wird sicherlich, es gibt ja große Anstrengungen, auch Erdgas-Pipelines umzuwidmen oder auch dedizierte Wasserstoff-Pipelines zu bauen. Und in dem Maße, wie diese Infrastruktur wächst, wird natürlich der Straßentransport dann weniger notwendig sein. Aber bis dorthin werden dezentrale Anlagen gebaut. Und das passt eben auch damit zusammen, dass man auch dezentrale erneuerbare Energieerzeugungen haben wird. Also RED II, also die EU-Richtlinie, die möchte ja gerne, dass man zur Wasserstofferzeugung auch gleich eine erneuerbare Anlage dazu baut, wenn man es ein bisschen runterbricht. Ja. Und den Gedanken verstehe ich und das ist letztendlich auch richtig, weil die Menge des Zubaus an Erneuerbaren ist ja ganz ein wesentlicher Parameter für die Wirtschaftlichkeit dieser Erneuerbaren und damit auch für die Wirtschaftlichkeit von Wasserstoff. Ja. Und es ist halt einfach, sag mal, wenn man es jetzt als Gesellschaft beschlossen hat, dann ist es einfacher, glaube ich, 10 Betreiber von einer 100 Megawatt PV-Anlage zu finden, als einen Betreiber von einer Gigawatt-Anlage. Ja. Und das liegt einfach in der Natur der Sache und das ist ja nicht schlecht, weil es zwar die spezifischen Kosten sind dann höher als bei einem hochkonzentrierten Distributionssystem, aber die Resilienz ist auch besser. Ja, und ich glaube, das ist eine volkswirtschaftliche Überlegung, die wir nicht außer Acht lassen sollten. Wir brauchen ein resilientes Energiesystem und deswegen wird es besser sein, viele kleine Einheiten zu haben und sozusagen zuerst im kleinen Bereich eine Energiebilanz herzustellen, um dann erst Defizite oder Überschüsse über ein übergeordnetes Netz woanders hin zu transferieren. Ja. Und auch im natürlichen Wachstumszyklus von solchen Technologien, wie eingangs bereits erwähnt, ist es natürlich sinnvoll, zuerst die etwas kleiner skalierten Lösungen in Angriff zu nehmen und daraus dann zu lernen, bevor man dann Megawatt oder 500 Megawatt oder Gigawatt Anlagen baut.
Ja. Mhm. Das ist ja super spannend, weil meistens kommt ja eigentlich dieser Einwand, Wasserstoff, das ist einfach nur die Fortschreibung von der zentralen Verteilung von Öl und Benzin und Diesel, und nur mit Strom kann man das dezentral gestalten. Im Prinzip sieht man ja an euch, dass das gar nicht der Fall ist, sondern dass ihr sehr wohl die komplette Wasserstoffkette dezentral handeln könnt. Und damit auch wirklich praktische Erfolge vorweist.
Ja, sagen wir mal, die praktischen Erfolge, wir hoffen natürlich auf die Erfolge jetzt, ja, die werden wir investiert haben wir schon, ja.
Und läuft ein
Elektrolyseur. Ja, genau. Na, da gebe ich dir schon recht, und ich glaube, das ist auch das, was man nicht übersehen darf, weil in unserem Wirtschaftssystem wird ja immer über Economies of Scale gesprochen, und dass man dann damit auch die entsprechenden Gewinne hochhalten kann, und das ist der Motivator. Aber wir denken da erst einmal daran zu sagen, okay, was ist die Aufgabe und wie kann ich diese Aufgabe dann mit dem geringsten möglichen Mitteleinsatz umsetzen? Ja, also die Aufgabenzentriertheit ist ein wichtiger Punkt. Also wir zentrieren uns nicht darum, wie können wir in 5 Jahren den größten Gewinn damit machen, sondern wie können wir die Aufgabe lösen und wie können wir das so machen, dass wir wirtschaftlich das vertreten können. Und es sieht gerade jetzt im Wasserstoffbereich, man sieht sehr viele dezentrale, hochintegrierte Wertschöpfungen, die direkt vom PV-Panel bis zur Wasserstofftankstelle bereits Lösungen aus einer Hand anbieten, aber die sind alle eben kleinskaliert. Ja? Und dann ist es doch wohl logisch und liegt auf der Hand zu sagen, lasst uns diese kleinskalierten Lösungen jetzt anfangen, da müssen wir keine dreistelligen Millionenbeträge reinsetzen. Das kann man in einem kleineren Maßstab prüfen und das passt auch sehr gut zusammen mit den physikalischen Charakteristiken von Wasserstoff und von Strom. Und man wächst ja immer vom Kleinen ins Große. Ja, also Salatpflanze ist zuerst klein und dann zum Schluss ist es ein Salatkopf. Ja, sage ich jetzt mal ganz. Ja, und genauso muss es ja hier sein. Und wenn die Industrie von 100, 500.000 Megawatt spricht, dann sage ich, ja, dann müssen wir zuerst einmal 1, 5 und 10 machen. Ja, und das ist einfach der logische Weg. Ja. Und in dem befinden wir uns, weil es geht nicht nur um Technisches, sondern es geht auch um Organisatorisches, es geht um Logistik, es geht um Gesamtsysteme, es geht um die Verantwortung zu übernehmen für Investments. Ja? Und je mehr Nullen hinten dran sind, desto weniger Leute findet man, die bereit sind, das Risiko zu übernehmen. Also ist das einfach ein logischer Pfad, und wir wollen hier einen Beitrag leisten, indem wir sagen, schaut mal her, das geht. Ja? Also von der Stromnetzanbindung bis zum sich drehenden Reifen des Brennstoffzellen-LKWs geht. Ja? Und das werden wir jetzt eben in diesem ersten Halbjahr 2022 werden wir machen, und wahrscheinlich werden wir eben im Mai unsere große Eröffnung haben, und da werden wir demonstrieren, dass vorne Strom rein, hinten Wasserstoff raus und die Fahrzeuge fahren. Ja, genau.
Ja. Sehr, sehr beeindruckend. Unsere Zeit geht schon wieder dem Ende hinzu, oder unserem Budget ist aufgebraucht. Mhm. Es ist super spannend. Martin, hast du noch eine Frage? Oder Ewald, hast du noch eine Message, die du loswerden willst?
Ja, man, was kann man in diesen Zeiten gerade sagen, ja, wenn ganz Europa wieder vom Krieg bedroht ist? Und wenn ihr die einschlägigen Foren anschaut, dann ist eh ganz klar, die Abhängigkeit von Fossilen hat uns in diese Misere hineinmanövriert, und mir ist es ein großes Anliegen festzuhalten, dass je früher wir uns von dieser Abhängigkeit emanzipieren, desto größer wird unser Beitrag sein, hier in Europa wieder Frieden zu haben.
Ja. Vielen Dank, das sind sehr schöne Schlussworte. Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, danke euch.
Vielen Dank auch für die Flexibilität. Danke. und dass wir auch diese technischen Schwierigkeiten auch zusammen dann jetzt gelöst haben letztendlich. Das ist ja auch schön zu sehen. Also nicht, was die Elektronik sagt, sondern was die Aufnahme
dieses Podcast angeht.
Ja. Genau. Ja, wahrscheinlich geht es euch mit eurem Elektrolyseur dann letztendlich besser als jetzt uns mit unserem blöden Podcast.
Aber ja, hoffen wir mal.
Ich drücke auf jeden
Fall. Super. Vielen Dank. Danke Martin, danke Johannes.
Ja. Vielen Dank dir. Und dann alles Gute für die Inbetriebnahme.
Und ja, vielen Dank. Ja.
Wir freuen uns dann mal wieder von dir zu hören, wenn dann alles...
Wenn Neues zu berichten ist. Ja genau, wir haben ja gesagt, wir machen einen Cliffhanger unserem Podcast. Ja.
Ja. Genau, richtig. Ja, genau.
Sehr cool.
Okay, ja, sonst zum Abschluss noch wie immer für die Hörer der Hinweis, schaut doch mal auf der Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de. Nutzt auch gerne das Kontaktformular, was auf der Webseite zu finden ist. So könnt ihr mit Johannes und mir in Kontakt treten. Oder wenn ihr Fragen an den Ewald habt, schreibt die auch gerne ins Kontaktformular und wir leiten entsprechend weiter. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei seid. Wünschen euch eine schöne Woche und alles Gute. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao.